Lieber Vater im Himmel, wir können wirklich nur einstimmen in dieses Lied. Danke, lieber Vater, du gabst uns deinen Sohn. Und wir danken dir dafür, dass du das so eindeutig kommuniziert hast in deinem Wort, dass wir verstehen, warum du ihn gegeben hast und wie du ihn gegeben hast und wozu du ihn gegeben hast. Wir danken dir, dass wir in dieser privilegierten Situation sind, dass wir dein Wort studieren können, dass wir es lesen können, dass wir es genau studieren können. Und dass wir jetzt hier gemeinsam die Zeit dafür haben. Und wir bitten dich auch in dieser Mittagsphase, gib uns Konzentration, eine gute innere Wachheit, Herr. Und lass uns die richtigen Dinge hören und sagen. Und wir befehlen jetzt dir diesen Nachmittag an und danken dir, dass du bei uns bist. Amen. Das eine Evangelium unteilbar und verteidigenswert. Darum wird es in den 14 Versen gehen, die den größten Anteil von Galater 2 ausmachen, heute Nachmittag. Und Sie können das mitverfolgen, die Gliederung, und sich Notizen machen auch auf diesem goldgelben Zettel. Da wissen wir wenigstens, wie die Farbe heißt. Meldung Spiegel Online vom 16. September 2016. Da ist in Brasilien ein bekannter Schauspieler unter dramatischen Umständen beim Baden ertrunken in dem Fluss Rio São Francisco. Es handelt sich um Domingos Montanier, kannte ihn vorher ehrlich gesagt auch nicht, den Star einer Seifenoper. Nach anstrengendem Drehtag wollte er zusammen mit einer Kollegin zum Schwimmen gehen. Plötzlich erfasste den Schauspieler eine starke Strömung, die riss ihn mit und begrub ihn unter sich. Er schrie um Hilfe. Seine Begleitung versuchte sofort, Rettung herbeizurufen. Einige Passanten hörten die Hilferufe, aber sie unternahmen keinerlei Rettungsversuche. Warum? Weil sie das Ganze für eine Szene aus dem Drehbuch hielten. Bedauerlicherweise war der Schauspieler erst kurz vorher im Rahmen seiner Rolle beinahe in diesem Fluss ertrunken. Und deshalb dachten die Passanten, es ist auch diesmal nur ein Spiel, es ist nur ein bisschen Theater, es ist nicht ernst. In Wirklichkeit ging es um Leben und Tod. Todernst. Ganz ähnlich betrachten viele Zeitgenossen die theologische Auseinandersetzung um die Fragen der Reformation. Um all die Fragen, die es heute Morgen ging, um evangelisch oder katholisch oder evangelikal oder liberal. Theologisches Geschrei, denken sie. Eine religiöse Seifenoper. Die streiten sich ein bisschen, die machen ein bisschen Show. Und Betrieb, sie halten das für Theaterdonner, viele, die das beobachten. Sie halten das für ein überflüssiges Spiel, für ein theologisches Fingerhakeln, viel Lärm um nichts. Und dabei ahnen sie nicht, dass es um Leben und Tod geht. Und genau das ist die Botschaft, die uns der Apostel Paulus mit diesem Galaterbrief entgegenruft. Leute, es geht um Leben und Tod. Und darum auch dieser aufgeregte Tonfall von Anfang an. Nicht? Wir haben das ja gehört, Kapitel 1, Vers 6. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkünden würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Und dann nochmal in Vers 9. Etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, was ihr empfangen habt, der sei verflucht. Was für ein aufgeregter Ton. Was für ein aufgeregter Ton. Und der gleiche heiße Atem ist auch in unserem Kapitel heute Nachmittag zu spüren. Dieser innere Druck, diese Dringlichkeit. Und wir als Kinder der Postmoderne, uns hat man eingeimpft, Wahrheitsfragen nicht mehr ernst zu nehmen. Das ist unser Erbe. Uns hat man beigebracht, dass man alles so oder auch ganz anders sehen kann. Und deshalb soll doch keiner unbedingt versuchen, den anderen zu überzeugen. Es steht ja nichts auf dem Spiel, Theaterdonner. Und ich muss sagen, in dieser Hinsicht kann sich die Herausforderung durch den Islam als heilsam erweisen. Denn da bekommen wir es mit Leuten zu tun, die ihren Glauben durchaus ernst nehmen. Nicht alle, aber viele. Auch wenn viele unserer Politiker sich immer noch Augen und Ohren vor dieser Realität einfach zuhalten. und zu tun, als ob sich der Islam, der echte Islam, bruchlos mit unserem Grundgesetz vereinbaren ließe. Und da kann man es fast schon hilfreich nennen, dass neulich dieser Comic bekannt wurde. Er ist erschienen in der Türkei. Die Übersetzung stammt von der Zeitung Rheinische Post. Brisant ist der Herausgeber dieses Comic, und alle, die es jetzt drüben im hinteren Raum nicht sehen können, für die mache ich gerne nochmal eine Sondervorstellung nach diesem Vortrag, also dass sie auch nochmal alle Folien sehen können, so viele werden es auch nicht sein, das sei zum Trost gesagt. Brisant daran ist der Herausgeber, nämlich die türkische Religionsbehörde Diyanet. Das ist jene Behörde, der auch der in Deutschland tätige Islamverband DİTİB untersteht, Sie kennen den alle. DİTİB, die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für die Religion, die untersteht auch diesem Herausgeber dieses Comics. Die DİTİB ist in Deutschland ausgerechnet Träger eines Präventionsprogramms gegen das Abdriften in den Salafismus. Und sie betreibt zahlreiche Moscheen in unserem Land. Jetzt schauen wir uns diesen Comic an. Da fragt der kleine Sohn den Vater: Papa, ist es denn erstrebenswert, Märtyrer zu werden? Und der Vater antwortet: Wie schön ist es, Märtyrer zu werden? Natürlich, mein Schatz. Wer möchte denn nicht ins Paradies kommen? Und die DİTİB in Deutschland hat sich geweigert, sich von diesem Comic zu distanzieren. Und die sollen ein Präventionsprogramm gegen das Abdriften in den Salafismus begleiten. Das ist ein guter Joke. Immerhin hat der nordrhein-westfälische Innenminister die Kooperation mit dem DİTİB vorerst beendet. Die Grünen haben sofort massiven Widerstand dagegen geleistet. Also nicht gegen DİTİB, sondern gegen den Innenminister. Und Kritiker weisen schon seit längerem darauf hin, dass für viele DİTİB der verlängerte Arm Erdogans ist, der in seiner Rede vor längerem Jahr bekanntlich sagte, Zitat, die Moscheen sind unsere Kasernen, die Kuppeln unsere Helme, die Minarette sind unsere Bajonette und die Gläubigen sind unsere Soldaten. Zitat Ende. Und dazu passt auch dieser Comic. Diese Leute nehmen ihren Glauben ernst. Aber nicht nur der Islam steht für eine klare Kante. Auch eine andere Gruppierung, völlig gewaltfrei, völlig anders, meldet sich immer wieder mit klaren kämpferischen Tönen in der Glaubensdiskussion zu Wort. Und ich meine jene Gruppierung, zu der auch der Apostel Paulus einmal gehört hatte. Also gewissermaßen die Nachfahren des frühen Saulus vor seiner Bekehrung. Erst kürzlich kritisierte der Landesrabbiner von Württemberg, Joel Berger, christliche Missionsversuche unter Juden aufs Kräftigste. Er sprach beim Kongress des Jüdischen Nationalfonds am 11. September, jetzt vor kurzem in Köln. Dort sagte er einige kritische Sätze zum Reformationsjubiläum. Er behauptete, Luther sei einer, Zitat, der größten Judenhasser und Judenvertilger der deutschen Geschichte gewesen. Das ist einfach falsch. Luther hat zum Teil wirklich fragwürdige und falsche Dinge in der Auseinandersetzung mit den Juden gesagt. Aber er war weder ein Judenhasser und schon gar nicht ein Judenvertilger. Das ist einfach nicht richtig. Aber der viel wichtigere Punkt war der Hauptangriff von Joel Berger richtete sich gegen den Anspruch Jesu. Und er sagte, Zitat, wir weisen die Idee zurück, dass Gott sich in irgendeiner menschlichen Form inkarniert hat, also Mensch geworden ist, oder dass irgendein menschliches Wesen ein Objekt der Anbetung sein könnte. Wir weisen das in aller Deutlichkeit zurück. Ist auch ihr gutes Recht, das zurückzuweisen. Das war im Übrigen auch die Überzeugung von Paulus gewesen, als er noch ein theologischer Hoffnungsträger der Rabbiner war. Und wir haben das heute Morgen gehört, es bedurfte erst der persönlichen Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, dass Paulus davon überzeugt worden ist, er ist doch Gott und er ist der Herr aller Herren. Und danach musste dem Paulus keiner mehr erklären, dass es hier um die Wahrheit geht. Und Paulus war dann klar, wenn das so ist, dann muss es jeder erfahren. Und deswegen, Johannes Flaum hat uns das gezeigt, schließt sich auch unmittelbar an seine Bekehrung dann dieser Auftrag an, zu verkündigen. Ja, Paulus sagt in 1,16, dass Gott seinen Sohn offenbart in mir, damit ich ihn, also Gott seinen Sohn, diesen anbetungswürdigen Sohn, damit ich ihn durchs Evangelium verkündigen sollte unter den Heiden. Und wir haben heute Morgen gesehen, also wie Paulus schon mit seiner Bekehrung den Auftrag bekam, das Evangelium auszubreiten. Er ist noch nicht gleich in die große Weltmission eingestiegen, aber er hat begonnen, in seinem Umfeld zu predigen. Und wir sehen das in der Apostelgeschichte ganz deutlich, in Apostelgeschichte 9. Das ist ja auch das Kapitel, in dem zum ersten Mal von Lukas die Bekehrung von Paulus berichtet wird. Und wo es dann heißt in Vers 20, und sogleich, Apostel 9, Vers 20, und sogleich verkündigte er in den Synagogen Christus, dass dieser der Sohn Gottes sei. Also genau das Gegenteil von diesem Rabbiner. Und dadurch machte sich Paulus vor allem bei seinen bisherigen Mitstreitern sehr unbeliebt, weil er genau das begründete, was hier in diesem Zitat eben so vehement abgelehnt wurde. Und dann heißt es in Vers 22, Apostelgeschichte 9, Vers 22, Saulus aber wurde noch mehr gestärkt und beunruhigte die Juden, die in Damaskus wohnten, indem er bewies, dass dieser, also Jesus, der Christus ist. Das heißt, dass Jesus, der Christus, ist der Messias, der anzubetende Sohn Gottes. Und damals waren sie nicht so tolerant wie bei uns. Die Apostelgeschichte geht dann so weiter. Ab Vers 23, als aber viele Tage vergangen waren, beschlossen die Juden miteinander, ihn umzubringen. Doch ihr Anschlag wurde dem Saulus bekannt und sie bewachten die Tore Tag und Nacht, um ihn umzubringen. Da nahmen ihn die Jünger bei Nacht und ließen in einem Korb über die Mauer hinab. Und als nun Saulus nach Jerusalem kam, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen. So ging das los. Das heißt, er ist auf der Flucht. Wir müssen ihn hier in dieser Situation hier in Damaskus ansiedeln und die Flucht bringt ihn dazu, zum ersten Mal nach Jerusalem zu reisen, Wie gesagt, in den ersten 3 Jahren konzentriert sich Paulus zunächst auf die Heimatregion. Das haben wir in Galater 1, Vers 17 gelesen, heute Vormittag. Da ging ich nicht hinauf nach Jerusalem, also er ging nicht sofort nach dieser Zeit nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern zog nach Arabien und kehrte wieder zurück nach Damaskus. Also, oh sorry, einmal zurück. Arabien beschreibt diese Gegend hier von Damaskus aus südwärts, hier diese Region. Das nannte man damals Arabien. Und in diesem Bereich ist er die ersten 3 Jahre dann tätig gewesen. Und dann, wie gesagt, kommt es zur ersten Jerusalem-Reise, zum ersten offiziellen Besuch dort. Jerusalem war schon damals das offizielle Zentrum der jungen Gemeinde. Und wenn Sie einen Überblick über die Paulusreisen suchen, dann finden Sie ihn auf der Rückseite Ihres Zettels unten in diesem Kasten. Da können Sie das nachverfolgen. Sonst verliert man leicht den Überblick. Wir haben hier diese parallele Schilderung im Galaterbrief und in der Apostelgeschichte. Und während dieser ersten Jerusalem-Reise, kann sich das gut vorstellen, während dieser ersten, also auf der Rückseite finden Sie diesen Kasten, ist er 15 Tage bei Petrus, hat Gemeinschaft mit ihm, wird dort eingeführt von Barnabas. Tja. Und wieder lässt der Widerstand nicht lange auf sich warten. Und was macht Paulus? Es geht zurück von Jerusalem nach Tarsus, also da, wo er ursprünglich ja aufgewachsen war und hergekommen war. Und von dort aus erfolgt dann die Mission in Syrien und Cilizien. Das war dieser Bereich, also zwischen Tarsus und Damaskus, kann man ganz grob sagen. In diesem Bereich ist er dann zunächst tätig. Unterdessen kommt es in Antiochia. Antiochia liegt hier, Antiochia in Syrien. Kommt es in Antiochia zu einer Erweckung. Und Jerusalem reagiert sehr schnell. Sie schicken Barnabas zur Unterstützung von Jerusalem nach Antiochia. Schicken den Barnabas dorthin. Und der Barnabas kannte den Paulus noch von seinem ersten Jerusalem-Besuch. Und der macht sich jetzt auf die Suche nach Paulus und sagt, hier in Antiochia, da ist etwas im Entstehen, da brauche ich Unterstützung. Und dann holt er den Paulus nach Antiochia, um 1 Jahr lang gemeinsam mit ihm diese Gemeinde zu lehren und zu schulen. Und dann passiert etwas Unerwartetes. Also Sie können alle diese Stationen mithilfe dieser Angaben nachverfolgen und das nochmal zu Hause in Ruhe lesen. Und dann passiert etwas Unerwartetes. Es kommen plötzlich Propheten von Jerusalem nach Antiochien. Das ist Apostelgeschichte 11, ab Vers 27. Und diese Propheten berichten Folgendes. In diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem herab nach Antiochia, und einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Diese trat dann auch ein unter dem Kaiser Claudius. Da beschlossen die Jünger, also die Jünger in Antiochia, dass jeder von ihnen gemäß seinem Vermögen den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Hilfeleistung senden sollte. Das taten sie auch und sandten sie an die Ältesten durch die Hand von Barnabas und Saulus. So kommt Saulus also, oder Paulus, beide Namen stimmen, zum zweiten Mal nach Jerusalem. Und danach geht es dann wieder zurück nach Antiochia. Dann werden sie ausgesandt zur ersten Missionsreise, das ist Apostelgeschichte 13 und 14. Und während dieser ersten Missionsreise, das ist diese rote Markierung, während dieser ersten Missionsreise entstehen jene Gemeinden, an die sich dann der Galaterbrief wendet. Der Galaterbrief wendet sich, Johannes hat das heute Vormittag schon gesagt, an diese Gemeinden zunächst in der Provinz, Provinz Galatien. Die Landschaft Galatia, das seht ihr hier, die lag im Norden, irgendwann gewöhne ich mich auch noch dran, die lag im Norden, aber die Provinz Galatia, da gehörten diese Gemeinden dazu, die auf der ersten Missionsreise gegründet worden waren. Und dann kommt er wieder zum Heimatdienst zurück nach Antiochia, also die erste Missionsreise endet auch hier, wieder in Antiochia, wo sie begonnen hatte. Aber auch dort kommt er nicht in ein heimatliches Idyll, sondern es kommen Störenfriede aus Jerusalem nach Antiochia. Und sie merken, da war richtig was los. Da kehrte nie Ruhe ein. Also damals war in den Gemeinden wahrscheinlich nicht weniger Ruhe als heute. Und dann heißt es hier in Apostelgeschichte 15, Vers 1, und aus Judäa kamen einige herab und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauch Moses beschneiden lasst, könnt ihr nicht gerettet werden. Und diese fremden Lehrer können einen Teilerfolg verbuchen. Vers 2, Apostelgeschichte 15, es kam Zwiespalt auf und Paulus und Barnabas haben eine Auseinandersetzung mit ihnen. Und dann werden schließlich Paulus und Barnabas, um die Dinge endgültig zu klären, nach Jerusalem wieder geschickt. Also irgendwann kannten sie dann die Strecke. Und dort findet dann das Apostelkonzil statt. Und es wird eine endgültige, offizielle Klärung mit dem sogenannten Aposteldekret vorgenommen. Das sind die Abläufe im Groben. Man muss sagen, die brauchten gute Nerven. Sie brauchten auch ein hohes Maß an Selbstverleugnung, um dieses ständige Hin und Her, diese Angriffe zu ertragen. Und sie sahen sich einer doppelten Front gegenüber, der sich die Gemeinde zu allen Zeiten ausgesetzt sieht. Es gab einmal die offenen Feinde von außen, die den Glauben bekämpften, über die haben wir ja noch gar nicht gesprochen, also die äußeren Gegner. Tja, und es mehrte sich inzwischen aber auch der Widerstand von innen. Die inneren Gegner. Und die inneren Gegner sind die schwierigeren Gegner. Und dieser Widerstand, der formiert sich nicht nur, also initiiert hier von Jerusalem aus, formiert sich nicht nur in Antiochia, sondern ergreift auch teilweise die Gemeinden dieser ersten Missionsreise. Und darum schreibt Paulus den Galaterbrief, um diese Dinge zu klären. Es ist schon bedrohlich, denn die Wühlarbeit der Gegner, wir hatten das heute Morgen schon angedeutet gefunden, betrifft nicht irgendwelche Nebenpunkte, sondern sie betrifft das Herzstück der Botschaft, sie betrifft das Evangelium selbst. Aber diese Wühlarbeit gibt sich als Ergänzung aus und sie versteht sich auch so. Sie sagen nicht, Johannes Laum hat es heute Morgen auch schon angesprochen, wir brauchen Jesus nicht, sondern sie sagen, ja, wir brauchen Jesus, aber wir brauchen zusätzlich die Beschneidung. Zusammengefasst ist ihre These in Apostelgeschichte 15, Vers 1, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst nach der Ordnung des Mose, könnt ihr nicht gerettet werden. Und diese Veränderung des Kurses, die angestrebt wird, kommt von Leuten, die sich offensichtlich als Christen verstehen und die den Anspruch erheben, das Evangelium zu predigen. Und was sie wollten, hat Paulus später nochmal in Galater 3 Vers 1 zusammengefasst, oh ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Und sozusagen das Symbol geschehen, an dem sich dieser Streit um das Gesetz festmacht, ist in dem Fall die Beschneidung. Und darum, ihr Lieben, passt dieser Brief ins Jahr 2016, meine Mutter hätte gesagt, wie die Faust aufs Auge. Also er passt genau. Weil wir nämlich vor ganz ähnlichen Herausforderungen stehen. Es gibt auch bei uns massive und weit verbreitete Versuche, das Evangelium entweder zu ergänzen oder zu verändern. Und diese Tendenzen kommen zunehmend hinein in Gruppierungen und Organisationen und Missionswerke und Glaubenswerke, die für sich beanspruchen, Christen oder Evangelikale zu sein und die sich vermeintlich zu Jesus bekennen. Und das ist das Drama des Galaterbriefes. Also, Sie verstehen, das Hauptproblem ist nicht der Islam, so ernst man dieses Problem nehmen muss. Das Hauptproblem ist nicht die Bestreitung der christlichen Botschaft durch das Judentum, sondern das Hauptproblem ist das Galaterproblem, ist das Eindringen in die eigenen Reihen. Und es ist inzwischen ganz normal, dass ein Verlag, der sich ja immer noch als ein evangelikaler Verlag inszeniert, SCM, Stiftung Christliche Medien, zum Beispiel neulich ganz offensiv für das neue Buch von Margot Kessmann warb und im Zusammenhang mit dieser Werbung für das eine neue Buch gleich für viele ihrer anderen alten gleich mit Werbung machte. Wunderbar, SCM wirbt jetzt auch für Frau Kessmann. Das ist nur ein Beispiel unter vielen. Oder denken wir an die Thesen, die zum Beispiel Professor Johannes Reimer beständig verbreitet, der am Seminar in Eversbach lehrt, also am FEG-Seminar, der das Evangelium vollkommen umdeutet, etwa mit Thesen wie dieser, Zitat, die Gemeinde solle sich stärker darum kümmern, also ist jetzt zusammengefasst, die Zusammenfassung eines Zitates von ihm, an einer Veränderung der Gesellschaft. Er nennt das Transformation mitzuarbeiten. Bei Mission sagt er, gehe es nicht in erster Linie darum, dass Menschen in Gottes Reich hineinkämen, sondern dass Menschen Gottes Reich hier auf der Erde bauten. Und er hat an anderer Stelle mal gesagt, nichts wäre heute wichtiger als die Entscheidung der Christen, das Reich Gottes in der Welt mit den Menschen, also mit den nichtchristlichen Menschen zusammenzubauen. Nicht für sie und erst recht nicht gegen sie, sondern mit ihnen. Oder denken wir an Christina Brudereck, die auch auf vielen evangelikalen Kongressen herumtourt und neulich erst im geistlichen Rüstzentrum Krelingen auch einen Auftritt hatte. Und die jetzt erst kürzlich bei einer Veranstaltung von Kirche für alle, aber so nannte sich diese Veranstaltung in Eschborn, Folgendes sagte, im Laufe ihres Lebens habe sich ihr Gottesbild stark verändert. Sie ertrage es heute nur noch ganz schlecht, wenn Gott ausschließlich als Mann, etwa als Vater oder als Hirte verehrt werde. Für sie sei Gott auch eine Mutter mit weiblichen Eigenschaften. Und sie zeigte sich zuversichtlich, dass Gott sich am Ende der Zeiten im neuen Himmel mit allen Menschen versöhnen werde. Ich hoffe, dass am Ende alles gut wird. Die Liebe ist ewig und grenzenlos. Und, so Bruder Eck, Gottes Gnade werde sogar die Hölle leer lieben. Also Gottes Gnade werde die Hölle leer lieben. In der Gemeinde Jesu sei Platz für alle. Neulich erst war sie in Krelingen zu einer großen Tagung eingeladen. Man könnte die Liste jetzt endlos fortsetzen. Und diese Bewegung von innen, ihr Lieben, ist ungleich gefährlicher als alle äußeren Eingriffe und Angriffe, weil sie sich viel besser tarnen kann und weil sie auch von vielen Christen in ihrer Wirkung überhaupt nicht ernst genommen wird. Und darum müssen wir jetzt genau hinsehen, wie Paulus auf diesen Angriff und auf diese Unterwanderung reagiert. Und damit gibt Paulus uns ein Modell. Und unser Kapitel berichtet heute Nachmittag von zwei Situationen. Diese beiden Situationen werden wir uns anschauen und morgen im Gottesdienst wollen wir dann den letzten Abschnitt dieses Kapitels miteinander studieren, die Verse 15 bis 21, also wir haben morgen im Abschlussgottesdienst nur 7 Verse, die es nochmal in sich haben und die das ganze Evangelium noch einmal zusammenfassen. Heute Nachmittag diese beiden Situationen und ich lese zunächst Galater 2, die Verse 1 bis 5. Danach, 14 Jahre später, also 14 Jahre nach seiner Bekehrung. In Vers 18 hat er über eine Situation 3 Jahre nach seiner Bekehrung gesprochen und allerhöchst wahrscheinlich, es lässt sich nicht mit letzter Sicherheit sagen, aber wenn man die verschiedenen Daten miteinander kombiniert, Chronologie muss ja auch immer ein wenig konstruieren von bestimmten Ausgangspunkten aus, spricht vieles dafür, dass diese 14 Jahre nicht einfach zu den 3 Jahren von Vers 18 addiert werden sollten, sondern dass Paulus hier nochmal von seiner Bekehrung an gewissermaßen rechnet. Da steht für danach das gleiche Wort wie in Vers 18, epeta, also danach, nochmal 14 Jahre später, nach meiner Bekehrung, zog ich abermals hinauf nach Jerusalem mit Barnabas und nahm auch Titus mit mir. Ich zog aber hinauf aufgrund einer Offenbarung und besprach mich mit ihnen über das Evangelium, das ich predige unter den Heiden, besonders aber mit denen, die das Ansehen hatten, damit ich nicht etwa vergeblich liefe oder gelaufen wäre. Aber selbst Titus, der bei mir war, ein Grieche, mit in Jerusalem, wurde nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Denn es hatten sich einige falsche Brüder mit eingedrängt und nebeneingeschlichen, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, und uns zu knechten. Denen wichen wir auch nicht eine Stunde und unterwarfen uns ihnen nicht, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Paulus wird in dieser Situation deutlich machen, dass das eine Evangelium wirklich unteilbar ist. Dass man es ganz klar verteidigen und definieren und begründen kann. Und in dem Sinne sehen wir, dass Paulus nicht ein Basta-Apostel ist. Ein Basta-Apostel, der einfach sagt, Basta, so ist es eben. Sondern Paulus ist ein Argumentativ-Apostel. Paulus nennt Gründe. Er nennt Gründe, warum das Evangelium unteilbar ist und warum es verteidigt werden muss und auch verteidigt werden kann. Und das eine hatten wir heute Morgen gesehen, das eine Evangelium wurde von Jesus offenbart, das hatte Johannes Pflaum uns gezeigt. Es ist kein menschliches Gedankenprodukt, das Evangelium ist nicht theologisch erarbeitet, es ist nicht gemeinschaftlich abgesprochen, sondern es ist offenbart vom Herrn. Das haben wir heute Morgen gesehen. Und nun könnte man immer noch dem Paulus den Vorwurf machen und sagen, naja, gut, vielleicht hast du dich ja getäuscht. Vielleicht war ja das nur dein Eindruck. Vielleicht hast du die Offenbarung falsch verstanden. Vielleicht ist das doch sehr subjektiv am Ende. Und dagegen beweist jetzt das zweite Kapitel, Paulus war kein Einzelgänger, Paulus hatte keine Sonderbotschaft, sondern, das ist jetzt der nächste Teil, das eine Evangelium wird von den Mitaposteln bestätigt. Das sind die Verse 1 bis 10. Und dann werden wir im letzten Teil sehen, das eine Evangelium muss öffentlich verteidigt werden. Das sind die Verse 11 bis 14. Aber wir nehmen jetzt diesen Abschnitt 2, 1 bis 10 zunächst heraus unter der Überschrift, das eine Evangelium wird von den Mitaposteln bestätigt. Und dazu muss Paulus eben von Antiochia nach Jerusalem reisen, um dort sein Evangelium, das paulinische Evangelium, zu präsentieren. Das sind die Verse 1 bis 2, die Präsentation des paulinischen Evangeliums in Jerusalem. Und Sie merken, wenn Sie sich an diesen Aufriss hier auf dem gelben Zettel halten, dann sind Sie immer im Film. Also können zwischendurch ein 10-minütiges Nickerchen einlegen und wissen dann trotzdem gleich wieder, wo wir sind. 14 Jahre später zog ich also abermals hinauf nach Jerusalem, damit ich nicht vergeblich gelaufen wäre. Was heißt vergeblich? Paulus zweifelt nicht daran, dass sein Evangelium wahr ist, sondern das vergeblich ist seine Sorge, dass seine Hörer im Nachhinein verunsichert und seine Botschaft verunglimpft werden, nämlich durch andere. Dass die zarte Pflanze des wachsenden Glaubens bei einigen beschädigt werden könnte. Das Risiko liegt für Paulus nicht in der Botschaft, die er verkündigt. Die ist wasserdicht. Die hat er empfangen von Christus. Sondern das Risiko liegt bei den Einflüssen, denen die anderen ausgesetzt sind. Und nicht die Wahrheit ist in Gefahr, sondern möglicherweise einige der Hörer. Und darum ist jetzt klar, sie müssen an einem Strang ziehen, er und die Kollegen. Das eine Evangelium ist unteilbar. Und jetzt stellt sich die spannende Frage, welche Jerusalem-Reise meint Paulus hier in Kapitel 2, Vers 1 bis 10? Wir wissen ja, und jetzt gucken wir uns wieder den Kasten auf der Rückseite an. Sie merken schon, auf diese Weise halte ich sie in Bewegung. Die zweite Jerusalem-Reise war Apostelgeschichte 11, als diese Hungersnot angekündigt war und sie denen eine Spende gebracht haben. Und die dritte Jerusalem-Reise ist die Reise zum Apostelkonzil. Und nun gibt es bibeltreue Ausleger, die sagen, Galater 2, Vers 1 bis 10, ist geschehen anlässlich, also hier haben wir nochmal den Überblick über die Reisen. Und einige sagen Galater 2, Vers 1 bis 10, also unser Text, das ist die zweite Jerusalem-Reise von Paulus, also Apostelgeschichte 11. Und dann würde das Gespräch mit Petrus in den Versen Galater 2, 11 bis 21 nach der Rückkehr nach Antiochia stattfinden. Andere bibeltreue Ausleger sagen, es spricht mehr dafür, dass die Reise, von der wir hier in Galater 2 lesen, der Reise zum Apostelkonzil nach Jerusalem entspricht. Und dann hätte das Gespräch mit Petrus hier etwa in dem Zeitraum von Apostelgeschichte 15, 35 stattgefunden. Man kann das nicht mit letzter Sicherheit entscheiden. Ich kann zu unserer Beruhigung sagen, dass auch nicht so ganz schrecklich viel davon abhängt für den Inhalt. Für den Inhalt hängt eigentlich gar nichts davon ab. Aber wir wollen natürlich versuchen herauszubekommen, wie es am wahrscheinlichsten gewesen ist. Das hat dann auch noch Auswirkungen auf die Entstehungszeit des Galaterbriefes. Also wenn Galater 2 die zweite Jerusalemreise ist, dann ist es wahrscheinlich, dass der Galaterbrief noch vor der dritten Jerusalemreise geschrieben wurde, relativ kurz nach diesem Gespräch zwischen Petrus und Paulus. Und wenn Galater 2 die Reise zum Konzil nach Jerusalem beschreibt, dann ist der Galaterbrief wahrscheinlich nach Apostelgeschichte 15,35 geschrieben worden. In beiden Fällen sehr früh. Ich stimme mit Johannes Flaum völlig überein darin, dass der Galaterbrief wahrscheinlich der früheste Brief des Neuen Testamentes ist. Und wenn Sie mich nach meiner Meinung fragen, halte ich die These, dass Galater 2 Apostelgeschichte 11 entspricht, die noch etwas wahrscheinlichere ist, weil ja Paulus sich im Galaterbrief gerade darauf beruft, Leute, es sind nicht viele Jerusalem-Reisen gewesen, die ich gemacht habe, um seine Unabhängigkeit von der Zentrale deutlich zu machen. Und die schildere ich euch. Und dann hätte er sich, denke ich, eine gewisse Blöße gegeben, wenn er diese zweite Jerusalem-Reise in der Aufstellung vom Galaterbrief einfach ausgelassen hätte. Auch wenn er gesagt hätte, vielleicht ist nicht so wichtig gewesen. Und dann hätte man im Nachhinein immer zurückfragen können, hey Paulus, du bist ja doch häufiger in Jerusalem, als du gesagt hattest. Warum hast du uns von dieser zweiten Jerusalem-Reise von Apostelgeschichte 11 nichts gesagt? Und noch ein anderer Aspekt, denke ich, ist nicht unwichtig. Bei diesem Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15 wird ja nochmal verbindlich die Frage mit der Beschneidung geklärt, im Sinne von Paulus. Und es hätte viel dafür gesprochen, wenn der Galaterbrief nach diesem Apostelkonzil geschrieben worden wäre, dass Paulus das auch zitiert im Galaterbrief. Leute, und im Übrigen hat ja das Apostelkonzil auch in seinem Dekret gesagt. Das macht er aber nicht. Also weder zitiert er das Apostelkonzil, andererseits verweist er darauf, dass er sehr akribisch seine Reisen dort schildert. Und außerdem erwähnt Apostelgeschichte 11 ja diese Hungersnot. Und das würde wiederum sehr gut zu Galater 2, Vers 10 passen, wo Paulus nämlich von den Kollegen dann dazu aufgefordert wird, okay, wir erlegen euch keine zusätzlichen Pflichten auf, aber denkt bitte dran, für die Armen zu sorgen. Also da wäre dieser Zusammenhang zwischen der Armenversorgung und Apostelgeschichte 11 auch sehr eng. Das macht es für mich wahrscheinlicher, dass Galater 2 gleich Apostelgeschichte 11 ist. Aber wie gesagt, die andere Lösung ist auch eine denkbare. Und in jedem Falle ist der Galaterbrief ziemlich früh, ich denke auf alle Fälle vor 50, 48, 49 entstanden. So viel einfach nochmal, um diesen geschichtlichen Überblick deutlich zu machen und zu zeigen, dieses Ereignis geschieht nicht irgendwo im luftleeren Raum, sondern wir haben es hier mit soliden historischen Dokumenten zu tun. Und jetzt sagt Paulus, 14 Jahre ist es her, seit meiner Bekehrung, habe ich Petrus und die anderen Apostel nicht gesehen. Einmal zwischendurch, wie gesagt, den ersten Jerusalem-Besuch 15 Tage lang. Meine Botschaft ist eigenständig. Ich habe das nicht von Menschen gekriegt, sondern von Gott. Und die Verkündigung, die bisher von mir erfolgt war, die muss nicht nachträglich korrigiert werden. Und umso mehr ist es ein Hinweis auf das Wirken Gottes, dass die Kollegen und ich ja übereinstimmen. Ich habe es nicht von Ihnen, Sie haben es nicht von mir. Und trotzdem predigen wir dasselbe Evangelium. Und ich ziehe auch nicht nach Jerusalem, weil die mich hier zitiert haben. So nach dem Motto, Paulus, jetzt verantworte dich mal. Sondern, Vers 2, ich zog nach Jerusalem aufgrund einer Offenbarung. Nicht aufgrund einer offiziellen Einladung von Petrus. Und man weiß nicht genau, ob damit die Offenbarung des Agabus gemeint ist in Apostelgeschichte 11, wegen der Hungersnot. Und daraufhin ging Agabus nach Antiochia, hat gesagt, Leute, kommt rüber. Oder ob das eine Offenbarung ist, die Paulus selbst bekommen hat. Das wird hier nicht geklärt, das bleibt offen. Aber wichtig ist, er war nicht einbestellt von der Jerusalemer Führung. Und dann trifft er sich hier zu ihnen, mit ihnen zu einem Gespräch, wie es in Vers 2 heißt, besonders im besonderen Kreis. Das heißt, es war eine interne Aussprache. Mit dabei sind seitens der Jerusalemer der Herrenbruder Jakobus, der eine der Säulen war dort in Jerusalem, Petrus selbst und Johannes, wahrscheinlich Johannes der Apostel. Und Paulus legt dann vor ihren Ohren sein Evangelium dar, so wie er es bisher gepredigt hat. Vor dieser zweiten Jerusalem-Reise. Und dabei ist einmal Barnabas, sein Mitarbeiter und Förderer, mit dem er zusammen ein Jahr in Antiochia tätig war, und Titus. Titus, ein Zögling von Paulus. Über Titus ist nicht bekannt, wann er zum Glauben gefunden hat. Möglicherweise auf der ersten Missionsreise, das ist aber nicht klar. Wenn das Gespräch vorher stattfand, hat er sich schon vorher bekehrt. Titus war ein klassischer Heide. Titus ist oft begegnet im Zusammenhang mit der Korinther-Gemeinde. Und Titus hatte eine der schönsten Aufgaben, die man sich vorstellen kann. Er sollte nämlich den Gemeindeaufbau auf Kreta begleiten. Das war ein Traumjob, den er machen durfte, obwohl die Situation dort nicht so leicht war. Und Titus wird, also Gemeindeaufbau auf Kreta ist doch gut. Und Titus wird aber in der Apostelgeschichte als Person das auffällig nicht erwähnt. Man weiß nicht genau, warum. Die Forscher rätseln ein bisschen. Manche sagen, vielleicht war er der Bruder von Lukas. Und genauso wie Lukas sich namentlich nicht nennt, nennt er auch den Titus nicht. Ist aber nur eine Spekulation. Man kann es nicht letztlich lösen. Nur eine Auffälligkeit am Rande. Und dieser Titus, der wird jetzt zum Testfall. Vers 3, der Testfall Titus. Aber selbst Titus, der bei mir war, ein Grieche, wurde nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Und hier wird erstmals im Galaterbrief die Beschneidung erwähnt. Als ein Beispiel, ein Paradebeispiel für diese Werke des Gesetzes, für diese ganzen Bestimmungen, die Mose gegeben hat. Das Bundeszeichen der Juden. Werden die Jerusalemer Chefs jetzt die Beschneidung der Heiden fordern? Das war ja diese im Raum stehende Beanspruchung, die wir dann im Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15, Vers 1 nochmal so präsentiert bekommen. Wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauch Moses beschneiden lasst, könnt ihr nicht gerettet werden. Aber wir sehen, alle Brüder bleiben standhaft. Und Titus wird hier zum Beweis für das Sola Fide, allein durch den Glauben. Titus ist der lebende Beweis. Einige Jahre später, das nur in Klammern, an einem anderen Ort, in einem anderen Zusammenhang, wird Paulus einen anderen Mitarbeiter beschneiden lassen, nämlich Timotheus, Apostelgeschichte 16. Da liegt ein ganz anderer Fall vor. Timotheus ist Jude, er hatte eine jüdische Mutter. Und Timotheus soll demnächst auch in jüdischen Synagogen predigen. Und im Falle von Timotheus ist das eine kulturelle Rücksichtnahme, dass er als Jude nicht einen Anstoß bildet gegenüber den anderen unbekehrten Juden. Und darum soll er sich beschneiden lassen, etwa in dem Sinne vielleicht, wie Hudson Taylor sich den Zopf wachsen ließ. Aber allen Beteiligten ist im Falle von Timotheus klar, das hat nichts mit seinem Heil zu tun. Das ist keine theologische Entscheidung, das ist hier eine reine Rücksichtnahme in einem Zusammenhang, wo diese Frage nicht strittig ist. Bei Titus war der Fall völlig anders gelagert. Bei Titus wird die Beschneidung zum Heil eingefordert von Leuten, die sich als Christen ausgeben. Und Paulus und seine Kollegen sagen, das ist ein No-Go. Das kann nicht sein, das können wir nicht machen. Wir bringen alles durcheinander. Man fragt sich, ob Paulus den Titus extra wegen dieser Situation mitgebracht hat, so quasi als Testballon, oder ob Gott das so gefügt hat, dass die Frage von den Gegnern aufgebracht wurde, die sich da so eindrängen, die Störmanöver der falschen Brüder, Vers 4, denn es hatten sich einige falsche Brüder mit eingedrängt und nebeneingeschlichen, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, und um uns zu knechten. Und die sagen, Titus muss beschnitten werden. Und wir gehen hier nicht eher weg, bis das passiert. Wo kommen die Leute her? Was ist ihr Motiv? Vielleicht wollen sie die Gemeinde sogar schützen. vor dem jüdischen Nationalismus der Zeloten, so nach dem Motto, wenn wir an dieser Stelle eine Konzession machen, dann sind wir nicht mehr ganz so anstößig. Vielleicht wollen sie die Gemeinde auch schützen vor der römischen Zentralregierung. Denn von den Römern her galt das Judentum als legitimer Kult. Das war eine, wie man es damals nannte, Religio licita, eine erlaubte Religion. Und je näher die christliche Gemeinde in den Augen der Römer am Judentum dran war, umso mehr würde Rom sie gewähren lassen. Und je deutlicher würde, dass sie einen ganz eigenen Glauben hätten, umso stärker würden sie ins Visier der Römer kommen, denn die Gründung neuer Religionen in Anführungsstrichen war verboten. Vielleicht schwingt das auch mit. Und wir verstehen jetzt noch mal besser, warum Paulus in Galater 6 am Ende in Vers 12 sagen wird, Galater 6, Vers 12, alle, die im Fleisch wohl angesehen sein wollen, nötigen euch, dass ihr euch auch beschneiden lasst, nur damit sie nicht um des Kreuzes willen verfolgt werden. Vielleicht eine Vorsichtsmaßnahme. Und Paulus gefriert das Blut in den Adern. Und man kann das sehen hier in diesem Vers 4, da begegnet uns eine etwas chaotische griechische Grammatik. Diese Grammatik ist nicht retuschiert, also Paulus hätte den Text ja auch nochmal überarbeiten können oder so. Sie zeigt die ganze Empörung des Paulus. Ein Ausleger Lightfoot schreibt, das ist ein Schiffbruch der griechischen Grammatik hier in diesem Vers. Aber Paulus lässt das so stehen. Und er beschreibt uns in dieser fast atemlosen Sprache typische Kennzeichen von falschen Brüdern. Hier wird gesagt, sie haben sich eingedrängt, also unaufgefordert. Sie wollen Einfluss gewinnen, sie wollen die Gemeinde infiltrieren. Sie drängen sich ein. Sie haben sich nebeneingeschlichen. Das heißt, sie spielen nicht mit offenen Karten. Sie kommen, wir würden sagen, von hinten durch die Brust ins Auge. Das ist dieser Aspekt der Täuschung. Das hat übrigens auch Judas von den Irrlehrern gesagt. In Judas Vers 4, da gibt es ja nur ein Kapitel, da sagt er, es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen. Und dann macht er deutlich, das sind Irrlehrer, das sind Gottlose, die Gnade Gottes in Zügellosigkeit verkehren wollen. Sie haben sich eingeschlichen, sie sitzen scheinbar harmlos mitten unter den Christen, sagt auch Judas. Sie sprechen zum Teil bei ihren Versammlungen, ohne bemerkt zu werden, so wie beim Willow Creek Kongress hier in Hannover vor einigen Monaten zwei Mormonen gesprochen haben, als offiziell eingeladene Festredner. Viele hannoversche Christen sind treu und brav zu diesem Kongress gegangen, und hat man ihnen unter anderem zwei Mormonen vorgesetzt und das hinterher dann auch noch verteidigt. Okay, wer da hingeht, sage ich nichts mehr. Und es entsteht dann so der Eindruck, als gehörten sie eben dazu. So wie Paulus ja auch in Apostelgeschichte 20, als er die Ältesten von Ephesus warnt, sagt, Leute, seid aufmerksam, denn es werden, Apostelgeschichte 20, Vers 29, es werden räuberische Wölfe zu euch kommen, die Herden nicht schonen, und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen. Das ist die innere Gefahr. Das ist typisch, das ist schon im Neuen Testament so, das ist kein neues Phänomen. Und deswegen können wir nicht automatisch sagen, die Leute kommen von innen, deswegen dürfen wir zu ihnen nichts sagen. Das ist kein Argument. Nach Judas 4 ist es kein Argument, nach Apostelgeschichte 20, 29, 30 ist es kein Argument und nach Galater 2 ist es erst recht kein Argument. Und weil sie von innen kommen, werden viele nicht reagieren und dann ein drittes Verb, was hier steht in diesem Vers, also eindrängen, einschleichen und dann auskundschaften, schreibt Paulus. Ja, sie wollten unsere Freiheit auskundschaften. Das Wort steht, wenn ich das richtig sehe, nur einmal im Neuen Testament. Es ist ein sehr spezielles Wort. Es ist eigentlich ein Begriff für Spione, für Agenten. Sie wollen uns ausspionieren. Dieser Begriff beschreibt eigentlich Feinde, die heimlich ein Camp entern mit dem Ziel der Sabotage. Das ist der Begriff. Heimlich ein Camp zu entern mit dem Ziel der Sabotage. Sie wollen uns auskundschaften und sie wollen uns versklaven. Erneut unter das Gesetz versklaven. Sie wollen unsere Freiheit zerstören von der Forderung des Gesetzes als Rettungsweg. Sie wollen unsere Freiheit auch vom Fluch des Gesetzes zerstören sie damit letztlich. Und wie das Johannes Flaum heute zitierte, sie verfallen der alten Gefangenschaft. Ob sie das überblicken oder nicht. Aber das wäre die Folge. Und diese Leute geben sich als Christen aus, die halten sich möglicherweise auch dafür. Nach allem, was wir rekonstruieren können, haben sie auch eine teilweise richtige Christologie, also sie akzeptieren offensichtlich Jesus prinzipiell als Messias, hätten vielleicht ein ähnliches Jesusbuch wie Papst Benedikt schreiben können. Und trotzdem sagt Paulus, sie sind keine authentischen Christen. Er sagt, sie sind Pseudo-Brüder, hier steht wörtlich Pseudo, also Scheinbrüder, und sie predigen, Kapitel 1, Vers 6 und 9, ein anderes Evangelium. Also sie sind, nach dem Motto von Paulus, keine Christen. Und was tun sie damit? Vers 5, sie hebeln die Wahrheit des Evangeliums aus. Warum wundern wir uns? Aber demgegenüber stehen die echten Brüder. Und gegen die falschen Brüder treten nun die echten Brüder gewissermaßen an. Der Schulterschluss der echten Brüder, das ist Vers 5. Denen wichen wir auch nicht eine Stunde und unterwarfen uns ihnen nicht, weil es um die Wahrheit ging, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Es hätte Freund und Feind verwirrt, wenn wir jetzt hier angefangen hätten, Zugeständnisse zu machen. Es geht hier gleich ums ganze Evangelium, um Leben und Tod. Denn wenn die Beschneidung, das hat Johannes heute Morgen gesagt, wenn die Beschneidung heilsnotwendig ist, wird das allein durch den Glauben, allein durch Christus, sola fide, solus Christus, ausgehebelt. Und wir werden das morgen noch sehen. Und das ist eigentlich morgen ein Hauptthema in diesem programmatischen Abschlusstext, 15 bis 21. Aber ihr könnt euch das heute schon mal aufschreiben. Wer das Kreuz Jesu ergänzt, der zerstört es. Wer das Kreuz Jesu ergänzt, der zerstört es. Seit einigen Wochen, vielleicht haben Sie das gelesen, zerstört in den Alpen ein unbekannter Gipfelkreuze. Der kann es offensichtlich nicht ertragen, dass auf den Gipfeln ein Kreuz steht. Nun, das ist sehr eindeutig, dass einfach das Kreuz umgenietet wird. Hier ist das viel schwieriger zu durchschauen. Die hacken ja nicht einfach das Kreuz ab, sondern sie meinen es zu ergänzen, aber in Wirklichkeit hacken sie es eben doch ab. Und was diese Leute vertreten, das muss man ganz klar sagen, ist kein Missverständnis des Evangeliums. Es ist auch nicht eine gewisse Verunklarung des Evangeliums, sondern es ist die Antithese zum Evangelium. Es ist die Gegenthese. Genauso wie der Allah des Islam nicht einfach nur eine leichte Abirrung vom Gott der Bibel ist, sondern er ist der Gegengott. Und deswegen ist es absurd, dass es immer noch Leute gibt, die behaupten, Moslems und Christen würden zum selben Gott beten. Das ist auch die offizielle römisch-katholische Dogmatik, die das lehrt. Dass Christen und Moslems zum selben Gott beten. Und deshalb müssen die Apostel jetzt entschlossen reagieren und sie machen das, und sie machen das sofort. Wir sehen hier nicht einen Hauch von Appeasement, also von vorsichtigem Zurückweichen. Und es ist wichtig, Paulus betont das auch, nicht eine Stunde. Warum ist das wichtig? Warum ist dieser brüderliche Schulterschluss ohne großes Hin- und Her-Eiern wichtig, ohne Zaudern, ohne Zögern? Weil das ein wichtiges Signal in beide Richtungen ist. Es ist ein Signal gegenüber den Irrlehrern und es ist ein Signal gegenüber der Gemeinde. Hätten sie gezögert, hätten die Irrlehrer Morgenluft gewittert. Na, sie wackeln doch ein bisschen, machen wir mal weiter, setzen wir mal nach. Hätten sie gezögert, hätte die Gemeinde gesagt, ja, was ist denn? Offensichtlich ist die Lage ja doch nicht so eindeutig, sonst hätten die doch schon längst gesprochen. Liebe Leute, wenn ihr in der Verantwortung steht und in zentralen Fragen bei offensichtlicher Irrlehre zögert zu reagieren, ermutigt ihr die Irrlehrer und verwirrt ihr eure eigenen Leute. Und genau das machen Paulus und Petrus nicht. Sie reagieren schnell. Es werden die Richtigen entmutigt und die Richtigen ermutigt. Also die Irrlehrer werden entmutigt und die Gemeinde wird ermutigt. Und deswegen kann Paulus hier ein klares Ergebnis vermelden. Das ist dann Vers 6 bis 9, die Bestätigung des paulinischen Evangeliums in Jerusalem. Und dann heißt es hier in Vers 6, kurz und knapp, von denen aber, die das Ansehen hatten, was sie früher gewesen sind, daran liegt mir nichts, denn Gott achtet das Ansehen der Menschen nicht. Mir haben die das Ansehen hatten, nichts weiter auferlegt. Klare Sache. Timotheus muss nicht beschnitten werden, es müssen keine irgendwelchen zusätzlichen Gesetze eingehalten werden, um Christ zu werden. Das nichts weiter, was Paulus hier schreibt, ist das Sola der reformatorischen Bestimmung. Nichts weiter. Allein Christus, allein die Gnade, allein der Glaube, allein die Heilige Schrift. Nichts weiter. Das ist das Sola im Galaterbrief. Das bleibt unangetastet. Und etwas eigentümlich wirkt diese häufige Wiederholung, mit der Paulus hier von den Angesehenen redet. Und in Vers 9 spricht er dann von denen, die als Säulen angesehen werden, Heustyloi. Einerseits ist das der Respekt vor dem Dienst, vor der Leitungsfunktion. Aber zugleich schwingt da eine leichte Ironie mit, weil er das immer so wiederholt. Ne? Von denen aber, die das Ansehen hatten, was ich früher gewesen, daran liegt mir nichts, an Gott auch das Ansehen der Menschen nicht. Mir haben die das Ansehen hatten und so weiter. Ich denke, diese leichte Ironie richtet sich nicht gegen die Angesehenen selbst, sondern gegen die Art und Weise, wie sich die Pseudo-Brüder auf die Säulen berufen haben. Die Pseudo-Brüder haben offensichtlich versucht, die Heroes von Jerusalem zu instrumentalisieren für ihre eigene Irrlehre. Und das wird auch nochmal deutlich im Rückblick auf das Apostelkonzil, dann, also von Apostelgeschichte 15, Vers 24 her. Da erklären die nämlich extra nochmal, Apostelgeschichte 15, Vers 24, einige von den unseren, denen wir doch nichts befohlen hatten, haben euch mit Lehren irre gemacht und eure Seelen verwirrt. Also Apostelgeschichte 15, 24, einige von denen, die sich auf uns beriefen, aber die nicht in unserem Auftrag handelten, die haben euch ein bisschen durcheinander geschüttelt mit ihren falschen Lehren. Aber es kam nicht von uns. Und Paulus will hier deutlich machen, Leute, ihr könnt euch noch so sehr auf angesehene Personen oder eine Institution berufen. Die letzte Autorität hat allein das Wort Gottes. Sola Scriptura. Allein das Wort Gottes hat die letzte Autorität. Und alle, auch noch so Angesehenen, müssen sich daran messen lassen, ob sie mit dem Wort Gottes übereinstimmen oder nicht. Egal, ob sie Gemeindeleiter sind oder Leute, die 20 Jahre Theologie studiert haben, sie müssen sich alle messen lassen am Wort Gottes. Ja, Paulus betont andererseits, ach so, das ist auch nochmal sehr interessant, in der römisch-katholischen Kirche wird das ja anders gelehrt. Sie haben hier einen Auszug aus dem Jugendkatechismus. Woher wissen wir, was zum wahren Glauben gehört? Da heißt es, den wahren Glauben finden wir in der Heiligen Schrift und in der lebendigen Überlieferung der Kirche, also in der Tradition. Und in Abschnitt 13 dieses Jugendkatechismus wird dann nochmal nachgelegt. Kann sich die Kirche in Glaubensfragen irren? Antwort, die Gesamtheit der Gläubigen kann im Glauben nicht irren. Wie die Jünger Jesus von ganzem Herzen geglaubt haben, so kann sich ein Christ ganz auf die Kirche verlassen, wenn er nach dem Weg zum Leben fragt. Also ein Christ kann sich ganz auf die Kirche verlassen. Das ist aktuelle römisch-katholische Lehre im Jugendkatechismus. Und Paulus macht deutlich, nein, so ist es nicht. Ja, Paulus hat immer wieder betont, dass sie ihren Gemeindeleitern folgen sollen. Aber auch die Gemeindeleiter müssen sich an Gottes Wort messen lassen und die letztendliche Autorität hat Jesus und sein Wort. Letzte Beobachtung vor der Pause, dann haben wir unseren ersten Abschnitt geschafft. Deswegen fügt Paulus auch hier diese etwas eigentümliche Bemerkung an, es ist mir gleich, was sie früher gewesen sind. Was waren die denn früher? Die Jünger waren früher mit Jesus unterwegs. Und Jakobus, der Herrenbruder, ist früher mit Jesus sogar in einer Familie aufgewachsen. Aber Paulus sagt, was immer früher war, das ändert nichts am Inhalt der Botschaft. Was immer früher war, das gibt ihnen keine Autorität, wenn sie den Boden des Wortes Gottes verlassen. Und möglicherweise denkt Paulus in dem Moment auch dran, was er früher gewesen ist. Dazu hat er sich ja eindeutig geäußert. Ich habe Ihnen die beiden Stellen dazu geschrieben. 1. Timotheus 1,15 und 1. Korinther 15,9, wo er sagt, ich bin der Letzte unter den Aposteln. Ich habe die Gemeinde verfolgt. Paulus wusste schon, wer er früher und was er früher gewesen war. Das hat er auch nicht unter den Teppich gekehrt. Ich habe vor einigen Wochen eine Veranstaltung gemeinsam bestritten mit einem ehemaligen Strafgefangenen. Wir haben gemeinsam das Wort Gottes ausgelegt. Das war eine sehr schöne Erfahrung auch. Und an einem Abend hat er in einem größeren Kreis im Plenum seine Geschichte erzählt von seinen Eskapaden, das noch vorsichtig ausgedrückt, von seiner Gefängniszeit. Und er hat am Ende nochmal gesagt, bitte, wenn irgendjemand das mitgeschnitten hat mit seinem Handy, bitte löscht das. Ich will nicht, dass das verbreitet wird. Ich bin da nicht stolz drauf. Ich bin da nicht stolz drauf. Und ich schäme mich auch dafür. Aber Jesus hat mir vergeben. Und genauso ist Paulus auch mit seiner Vergangenheit umgegangen. Er hat gesagt, ich bin da nicht stolz drauf, dass ich die Gemeinde verfolgt habe. Ich bin da nicht stolz drauf, dass ich so lange blind fürs Evangelium war. Aber mir wurde vergeben und der Herr hat mich berufen. Und er hat mir auch sein Wort gegeben. Und sein Wort ist die letzte Instanz. Und Brüder, das ist unsere gemeinsame Aufgabe, dass wir darauf achten, dass das Evangelium nicht kontaminiert wird, dass es nicht vergiftet wird, dass es nicht verfälscht wird. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe. Und dann einigen Sie sich und es wird klar, die wird nicht zusätzlich auferlegt. Und es gibt gewisse Aufgabenschwerpunkte. Petrus hauptsächlich Judenmissionar, Paulus hauptsächlich Heidenmissionar. Das heißt nicht, dass sie sich ausschließlich darauf beschränken, aber das sind ihre Schwerpunkte. Und dann gibt es nochmal gewissermaßen eine symbolische Bekräftigung dieser Aussprache, Vers 9. Und da sie die Gnade erkannten, die mir gegeben war, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas die rechte Hand und wurden mit uns eins, dass wir unter den Heiden, sie aber unter den Juden predigen sollten, nur dass wir an die Armen dächten, was ich mich auch eifrig bemüht habe zu tun. Wir sehen hier nochmal ganz klar in diesen Versen, Petrus und Paulus begegnen einander wirklich auf gleicher Augenhöhe. Und dann gibt es diesen Handschlag unter Brüdern, mit dem nochmal besiegelt wird, wir gehen in dieselbe Richtung. Wir haben dieselbe Botschaft und wir werden diese selbe Botschaft gemeinsam verteidigen gegen alle Verfälschungen und Verwässerungen, die dieser Botschaft entgegengebracht werden in der Zukunft. Und sie geben einander die Hand und sie gehen auseinander und sie sind sehr ermutigt. Einige Zeit später gibt es dann einen Besuch in die Gegenrichtung. Das werden wir dann sehen. Dann kommt nämlich Petrus von Jerusalem nach Antiochia. Und alle freuen sich mit Sicherheit drauf, das steht da nicht, aber das dürfen wir unterstellen. Und jetzt wird einer der führenden Apostel aus Jerusalem kommen. Und das wird nochmal einen Aufbruch geben und eine große Ermutigung. Und wir werden geistlich sehr gestärkt werden. Und was dann kommt, sehen Sie nach der Pause.